Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz. Das Kabinett hat getagt und hier anwesend ist der Ministerpräsident des Freistaats Thüringen, Bodo Ramelow, und er möchte Sie gerne über den heutigen Tag informieren. Bitte schön, Herr Ministerpräsident.
Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben einen erfolgreichen Katholikentag erleben dürfen. Der 103. Deutsche Katholikentag hat mit 40.000 Personen, die im Zusammenhang des Katholikentages unterwegs waren und auf den Veranstaltungen teilgenommen haben, mit den Dauerkarten 20.000 und 3.000 Tagestickets ein wirklich rundum gelungenes festliches Agieren erleben dürfen und das Ganze mit 500 Veranstaltungen, die sehr zahlreich und sehr stark besucht waren. Thüringen und Erfurt hat sich als beste Visitenkarte gezeigt. Ich habe unmittelbar von unglaublich vielen Gesprächen eine Rückmeldung gekriegt, dass man sehr positiv überrascht sei und man merkt wieder, wie wenig Westdeutsche tatsächlich über Ostdeutschland wissen und dass dieser Katholikentag erneut eine gute Visitenkarte war, so wie wir es schon erlebt haben bei der Bundesgartenschau mit 1,5 Millionen und mit dem Tag der Deutschen Einheit, der auch ein voller Erfolg war, haben wir einfach gezeigt, dass Thüringen ein starkes Land in der Mitte der Bundesrepublik Deutschland, aber eben auch ein starkes Land in der Mitte Europas ist. Und ich darf heute sagen, dass Georg Mayer, Bernhard Stengele und ich über den Katholikentag hinweg ziemlich viel Sorgen hatten. Wir haben es uns nicht anmerken lassen, aber die Wetterlage war derart herausfordernd, dass wir auch stündlich damit rechnen mussten, dass eine Situation eintreten könnte, dass wir 20.000 Menschen sehr schnell in feste Gebäude hineinbekommen müssten. Das war eingeübt, das war auch mit den Veranstaltern immer wieder rückgesprochen, die waren gut vorbereitet. Es hat eine hervorragende Teamarbeit gegeben. Wir haben dann erlebt, weil die Ankündigung war für Samstagmittag, dass wir mit 160 Liter den Quadratmeter pro Stunde eine Situation über Erfurt gehabt hätten, die enormen Schaden hätte auslösen können, bei dem auch die Zelte, die in der ganzen Stadt aufgebaut worden sind, keinen Schutz geboten hätten. Deswegen waren wir auch mit Alternativvarianten vorbereitet. Zu dieser Zeit war längst der gesamte Stab im Landesverwaltungsamt und mit allen Vertretern, die für technische Nothilfe notwendig sind, der Stab längst eingeschaltet und alarmiert. Und wir haben ja dann erleben müssen, dass in Bayern und Baden-Württemberg sehr heftiger Schaden ist. Wir sind jetzt mit einer ganzen Reihe von Hilfskräften, die zwei Wassersondereinheiten sind im Moment dort im Einsatz. Es macht sich einfach bewährt, dass wir auch über solche Einheiten mittlerweile verfügen, die schon vor den letzten Elementarschäden gekommen sind, die wir schon vorher beschafft haben und die jetzt in den anderen Bundesländern einfach ihren aktiven Dienst tun. Ich werde das Thema Elementarschaden, und so haben wir es heute auch im Kabinett besprochen, erneut mit in den Bundesrat nehmen. Dort gibt es jetzt aktuell einen Antrag des Saarlandes, dass die Länder gemeinsam erneut sich positionieren und sagen, eine Elementarschadenversicherung braucht Deutschland. Das ist die Antwort auf das, was wir erneut sehen. Wir hatten am 24.12. die Situation in Windehausen. Deswegen wird es morgen auch in Mönchsviertel die Übergabe eines Scheckes geben an die Region für die Schäden und die Schadennachsorge, die in Mönchsviertel durch die Schlitzung des Deiches eingetreten ist. Aber auch für Windehausen läuft im Moment das Erfassungsprogramm für die Bürger, die noch auf Hilfe warten. Und gemeinsam mit der Gemeinde und dem Bürgermeister haben wir alles vorbereitet. Dazu gab es eine unglaubliche Spendenbereitschaft. Thüringen hilft, hat sehr viel Geld mobilisiert und dafür können wir den Bürgerinnen und Bürgern nur danken. Wir werden jetzt aus unseren Mitteln noch die letzte Runde der Absicherung ermöglichen, dass die Menschen, die das Hochwasser am 24.12. und am 25.12. erlebt haben, nicht alleine gelassen werden. Aber unter demselben Aspekt sehen wir jetzt auch die Schäden, die am Wochenende passiert sind. Im Ostthüringer Raum und im Südthüringer Raum hat es einige Orte gegeben, die ziemlich mitgenommen sind. Herr Mayer hat berichtet von Finsterbergen und dem Nachbarort Ernst Roda, in dem es auch eine sehr knappe Situation gab. Und auch über all diese Sachen müssen wir jetzt weiter gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, Hochwasserschutz betreiben, Polder aktivieren, Rückhaltebecken ermöglichen. Alles das sind die Konsequenzen auch aus diesem Wochenende. Insoweit ist es ein gutes Gefühl, dass der Katholikentag nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber es ist ein bedrückendes Gefühl zu sehen, dass jetzt Menschen in ihren Häusern in Bayern bzw. in Baden-Württemberg zu Tode gekommen sind und Retter, die im Einsatz waren, auch ihr Leben gelassen haben. Man merkt einfach, wie auch anstrengend und auch schwierig ein Dienst ist für die Menschen. Und in diesem Kontext ist es einfach wichtig zu sagen, dass man gar nicht das hoch genug anrechnen kann, wer alles ehrenamtlich permanent trainiert, um sich in solchen Situationen mit den richtigen Handgriffen auch schützend vor die Menschen zu stellen und für die Menschen da zu sein. Und wenn dann Feuerwehrleute zu Tode kommen, ist es eine beklemmende Situation. Wir trauern mit den Angehörigen und sagen hoffentlich, dass jetzt, wenn der Scheitelpunkt in der Donau passiert, hoffentlich, dass das Wasser durchzieht und kein weiterer Schaden entsteht. Insoweit ist ein lachendes und ein weinendes Auge von dem Wochenende. Aber eben die Besonderheit zu sagen, dieser Deutsche Katholikentag hat sehr viele Menschen sehr fröhlich gemacht und hat sehr viele gute Stimmung ausgelöst. Auch wenn bedrückende Themen dort verhandelt worden sind, sie sind nicht ausgespart gewesen. Man hat keinen Bogen drum gemacht. Insoweit war es eine gemeinsame Begegnung von Menschen, Mitmenschen, die auch ihr Glauben zeigen und gemeinsam dieses Leben auch gestärkt nach dieser Erfahrung dieser Woche in Erfurt die Kraft mitnehmen in ihren Alltag. Umgekehrt war es für die Mehrheitsgesellschaft hier eine interessante Erkenntnis, dass Menschen mit ihrem Glauben so offensiv umgehen. Das war jetzt nach dem Reformationsgedenken und dem Kirchentag auf dem Weg nochmal ein sehr stationäres Fest des Glaubens. Und insoweit hat sich Erfurt als gute Heimstatt für solche Veranstaltungen für ganz Deutschland gezeigt. Und wir haben eine hervorragende Visitenkarte abgegeben. Ich darf darüber hinaus also ankündigen, dass wir das Thema Elementarschaden auf die Tagesordnung im Bundesrat schon gesetzt bekommen haben. Das heißt, dass den Antrag des Saarlands unterstützen wir. Thüringen wird ihn mit aktiv begleiten. Darüber hinaus wird es am 20. Juni eine Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler geben. Dort spielt das Thema Elementarschaden eine zentrale Rolle. Und das schon angemeldet und angekündigt, bevor die Wettersituation des Wochenendes da war. Diese Wettersituation macht nur deutlich, wie brennend das Thema ist. Neben Hochwasserschutz, Umgang mit Wassermassen, Starkregenereignissen, stehenden Regenwolken, die 48 Stunden sich ausregnen. Wir haben das am 24. und am 25. Dezember über Nordhausen gehabt. Und die Räumung von Winderhausen ist ein Hinweis darauf, dass wir auf einmal auch mit Wassermassen rechnen müssen, an die wir vorher nicht mal im Blick hatten, nämlich von dem Kies über das Kies aufsteigende Grundwasser, das auf einmal eben auch 2 Meter Wasserhöhe über dem Straßenniveau auslösen kann. Deswegen wird das Thema Elementarschaden am 20. eine große Rolle spielen. Und ich kündige an, wenn es keine Übereinkunft mit der Bundesregierung gibt, denn die 16 Länder waren sich einig, sie haben vor einem Jahr schon den Auftrag gegenüber der Bundesregierung ausgelöst. Lasst uns gemeinsam, Bundesregierung und alle Ministerpräsidenten, alle Landesregierungen, das Thema Elementarschadenversicherung als Pflichtversicherung jetzt endlich auf die Tagesordnung setzen. Lasst es uns endlich umsetzen. Sollte das am 20. nicht erkennbar sein, dass es dazu kommt, werden wir in Thüringen keinesfalls eine Insellösung mittragen. Das ist die Empfehlung, die Herr Buschmann abgegeben hat, der Bundesjustizminister. Insellösungen machen überhaupt keinen Sinn. Das Beispiel von Winderhausen und Mönchsviertel macht es deutlich, dass die Hochwassersituation im Harz war über 2 Bundesländer hinweg. Da macht es keinen Sinn, wenn ein Bundesland einen eigenen Weg geht und ein anderes Bundesland einen anderen gehen würde. Man beklagt immer den Flickenteppich und empfiehlt uns jetzt, einen Flickenteppich aufzulegen. Deswegen wird unsere Herangehensweise sein, und das kündige ich jetzt auch an, ganz deutlich, und das werde ich auch dem Bundeskanzler so deutlich sagen, kommt keine gemeinsame Bundesinitiative zustande, werden wir mit anderen Bundesländern gemeinsam eine Initiative starten, über den Bundesrat ein Bundesgesetz auf den Weg in den Bundestag zu bringen. Dazu werde ich dann auch noch die Ostministerpräsidentenkonferenz nutzen, um es dort mit den Kollegen aus den neuen Bundesländern auch zu bereden, weil die Schadenssituation sehen wir in allen Bundesländern. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Freileiter statt Erdkabel. Ich wiederhole das, weil wir ja als Bundesland in der Mitte Deutschlands mit dieser Frage der Stromtrassen am stärksten konfrontiert sind. Da wir in der Mitte liegen, kriegen wir auch alle Nord-Süd-Ost-West-Verbindungen immer bei uns durch. Und es war Bayern, die uns damals gezwungen und genötigt haben, dass aus dem System der Freileiter Erdkabel geworden sind. So ist entstanden der Südlink und der Südostlink. Die Planungen laufen in der Endphase, die Bauarbeiten laufen längst auf vollen Touren. Deswegen will ich das gar nicht in Frage stellen, will aber deutlich sagen, wir könnten 35 Milliarden Euro Ausbaukosten sparen, wenn wir aufhören würden, dem Erdkabel einen Vorrang zu geben. Denn, und das hat uns 50 Hertz schon vor 5 Jahren verdeutlicht, vor 5 Jahren hat 50 Hertz die erste Anlage aufgebaut, ein sogenanntes Hybrid-System. Das heißt, auf einer bestehenden Freileitung können Gleichstromkabel mitgeführt werden durch eine bauliche Veränderung. Das heißt, wir könnten die Korridore auf bestehenden Freileitungen nehmen und sie ertüchtigen, indem der Mast etwas breiter, etwas höher und die Art, wie es gehängt wird, verändert wird. Aber es wäre erstens, wir würden gegenüber der Bevölkerung deutlich machen, wir bauen keine neuen Trassen in die Landschaft und verbrauchen weitere Natur, sondern wir gehen auf bestehende Trassen und nutzen die Korridore, die längst mit Stromleitungen belegt sind. Aber wir sind in der Lage, die Verdopplung bis zur Verdreifachung der Strommengen auf den bestehenden Trassen anzubieten. Und deswegen mein Ärger, den will ich noch mal deutlich sagen, und da bleiben wir auch hartnäckig dran. Die 380 kV-Leitung von Fieselbach nach Bayern ist 4 systemisch genehmigt und nur 2 systemisch gebaut. Wir könnten längst dort die doppelte Menge an Strom abliefern und durchleiten, wenn Bayern endlich auf der Seite des Froschgrundsees, auf der Thüringer Übergabeseite Richtung Bayern, den Anschluss herstellen würde und die doppelte Menge endlich abnehmen würde. Dort zu antworten, dass wir durchs Heldburger Unterland eine neue Stromtrasse bauen sollten, ist für uns völlig inakzeptabel. Deswegen spielt das Thema Freileiter statt Erdkabel für mich jetzt eine ganz besondere Rolle, und ich bin sehr froh, dass wir viele mitstreitende Ministerpräsidenten haben, die endlich deutlich sagen, wir müssen mit diesem Vorrang vom Erdkabel aufhören. Es ist viel zu teuer, und das macht den Strompreis in Deutschland auch immer teurer, dass wir in den Entscheidungen, ob wir eine günstigere Variante oder eine teurere Variante haben, bisher immer die teurere gewählt haben, die am Ende auch nicht landschaftsschonender ist. Aus dieser Perspektive sage ich, das wird mich weiter bewegen mit den Kollegen der Ostbundesländer gemeinsam. Eine weitere Bemerkung erlaube ich mir, nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen. Ich höre in den letzten Tagen immer wieder, die Landesregierung Rot-Rot-Grün habe zu einem Stillstand in Thüringen geführt. Deswegen habe ich mir jetzt mal erbeten, dass mir alle Änderungsvorgänge des Landtages, die mehrheitlich abgestimmt worden sind, seit 12 Monaten aufnotiert worden sind. Ich stelle Ihnen das nach der RMK gerne zur Verfügung. 55 Mal haben wir Gesetze, Verordnungen und Initiativen im Landtag in den letzten 12 Monaten mit Mehrheit durchs Ziel gebracht. 55 Mal. Das sind große, kleine, wichtige, ganz wichtige, aber eben alles Entscheidungen, die notwendig sind fürs Land. Darunter waren 6 Mal explizit CDU-Anträge, die wir mit Mehrheit ausgestattet haben. Und es waren 8 Mal explizit FDP-Anträge, die die Grundlage gebildet haben, um zu Mehrheiten zu führen. Und um es deutlich zu sagen, 55 Mal mit Mehrheit, das ist im Schnitt fast 5 Anträge in jedem Monat, die Gesetzeskraft, Verordnungskraft bekommen haben, darunter die Stärkung des Ehrenamts, darunter das CDU-Ehrenamtsgesetz, das jetzt auch geeint ist, darunter Ehrenamt in der Verfassung, also eine Verfassungsänderung. Und in 22 Entscheidungen hat die CDU aktiv mit Ja gestimmt, also ihre Stimmen auch den Anträgen gegeben, zu Recht, weil es richtige Anträge und gute Anträge waren. In 10 Fällen hat sie entlang der Anträge sich angekündigt, sich der Stimme zu enthalten, um eine Mehrheit zu ermöglichen. Und das sind für mich in jedem Fall immer wieder aktive Handlungen der 70%, über 70% im Landtag, die sich einer demokratischen Partei zugeordnet fühlen und auch dafür jetzt im Wahlkampf stehen, dass man deutlich sagt, Demokraten sind in der Lage, auch in schwierigen Zeiten zu Mehrheiten zu kommen. Auch diese Auflistung lasse ich Ihnen gerne zukommen, denn darin sind wichtige Dinge. Ich kann es Ihnen kurz sagen, Thüringer Medienänderung, Staatsvertrag, Gesetz zu Zulegung, Waisenstiftung, Vereinigte Kirchen und Klosterkammern, Fortsetzung, Aufarbeitung, SED-Unrecht, CDU, die Hebammenversorgung in ganz Thüringen sicherstellen, Wahlvizepräsidentin, gesetzverfassungsgemäße Alimentierung der Beschäftigten. Alleine das war der Mai, Juni 2023. Und so zieht sich das im Juli, Gesetz zur Erstattung der Mehrkosten nach SGB für 2023, der Rechtskreiswechsel, da geht es um einige Millionen, die wir für die kommunale Familie zur Verfügung gestellt haben, für die ukrainischen Geflüchteten, der Gesetzstaatsvertrag mit Niedersachsen zusammen, da geht es um Strafsachen, Gesetz, 4. Medienänderungsstaatsvertrag, Gesetz Sinnesbehinderungsgeld, das war im Juli, im September und so weiter, geht das durchgängig, also 55 Mal in den letzten 12 Monaten hat dieser Landtag mit Mehrheiten die Themen beschlossen, die für unser Land wichtig sind. Und ich bitte darum, dass man das mal mit anderen Bundesländern schlicht abgleicht, einfach vergleicht, ob wir in der Schlagreihe und in der Menge, die jetzt abgearbeitet worden ist, in irgendeiner Form als Minderheitsregierung das Land in einer schlechteren Verfassung gelassen hätten, als ob wir es über viel Kommunikation erreichen, mit CDU und FDP zu entsprechenden Mehrheiten zu kommen. Der Haushalt ist auf eine eigenständige Art und Weise ins Laufen gekommen, die selbst die ursprünglich mal mit der AfD von der CDU beschlossene Grunderwerbsteuer ist in einen neuen Katalog eingearbeitet worden. Die Familienförderung ist ausdrücklich jetzt auch so gewährt worden. Alles das sind Themen, die sind in den Haushalt und Finanzausschuss vom Haushalts- und Finanzausschuss geeint worden und als gemeinsame Grundlage für unsere Arbeit benutzt worden. Das macht für mich ein deutliches Zeichen, dass Demokraten in der Lage sind, auch in schwierigen Zeiten zusammenzuarbeiten. Und das macht für mich deutlich, dass es einfach nicht stimmt, dass wir in einer Stagnation der Entscheidungen wären und dass Rot-Rot-Grün nicht in der Lage gewesen wäre, mit dem Landtag zu entsprechenden Mehrheiten zu kommen. Das ist für mich eben Ausgangspunkt, wenn wir jetzt in Wahlen gehen, dass wir einfach deutlich sagen, wir haben es geschafft, in einer ausgesprochen schwierigen Situation in Thüringen den Kurs zu halten, mit einer ruhigen Art tatsächlich geschafft, zielgenau die Dinge weiterzuentwickeln. Wir werden jetzt die Kindergartenveränderung im Betreuungsschlüssel haben. Wir haben das Schulgesetz mit Einführung des Tages in der Praxis, also eine Frühorientierung an Berufsorientierung. Alles das sind Themen, die in den letzten Wochen auch noch mit abgeräumt worden sind. Aber es ist einfach nicht richtig, dass das jetzt alles im Moment nur abgeräumt wird, sondern das wird seit 12 Monaten systematisch in jedem Monat zu einer Einigung geführt. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei der CDU und der FDP für die konstruktive Form des Zusammenwirkens. Ich bedanke mich ausdrücklich beim Parlament für eine hohe Form des Miteinanders, denn eine Minderheitsregierung ist wirklich keine Freude. Ich sage das in aller Klarheit. Ich strebe jedenfalls keine Minderheitsregierung erneut an. Ich würde auch keinem anderen empfehlen, mit einer Minderheitsregierung sich im Moment auseinanderzusetzen. Ich finde, 55 geeinte Gesetze und Verordnungen sind ein Hinweis darauf, dass man über Parteigrenzen hinweg und über Ausschließeritis hinweg in der Lage ist, als Demokraten miteinander zu agieren. Eine letzte Betrachtung, die mir heute wichtig ist und warum ich auch gebeten habe, dass ich in die Regierungsmedienkonferenz gehen kann. Wir befinden uns hier im Europäischen Informationszentrum. Das ist von der Landesregierung extra eingerichtet, damit Schulklassen regelmäßig ihren Unterricht hierher verlegen können, um von hier aus sich sachkundig zu machen, was bedeutet Europa für uns. Welche Angebote haben wir für junge Menschen in Europa, sich zu bewegen? Erasmus, Förderprogramme, Praktikumsanregungen oder einfach nur durch Europa reisen, ohne dass man an Grenzen irgendwie seine Ausweise zeigen muss. Eine Selbstverständlichkeit, die unsere Kinder heute leben, die für mich als Kind völlig undenkbar waren. Für mich war es undenkbar, ohne einen Personalausweis und damals ohne Bargeld oder Euro-Scheck in ein europäisches Nachbarland zu fahren. Und die Reise in die DDR war nochmal eine völlig andere. Mit dem Durchschreiten der innerdeutschen Grenze hatte man schon ganz andere Beklemmungen. Und das Wissen darum, dass meine Familie aus der DDR eben nicht einfach im Gegenzug zu mir kommen kann, macht doch deutlich, dass diese Grenze nochmal was ganz anderes war. Und sie war eine tödliche Grenze. Dass diese Grenzen alle nicht mehr existieren, finde ich eine so starke Bereicherung, dass wir innerhalb dieser Grenzen uns wirtschaftlich gut aufstellen, dass wir ein guter Player mitten in Europa sind. Ich höre in den letzten Tagen immer wieder, Thüringen sei die rote Laterne von allem Möglichen, wobei ich ja die Farbe Rot sehr mag. Aber diese rote Laterne würde ich gerne einordnen, wenn man sagt, ja, das Bruttoinlandsprodukt pro Arbeitnehmer sei zu gering, dann sage ich, ja, das stimmt. Das liegt aber auch daran, dass wir für westdeutsche Betriebe der Zulieferbetrieb sind oder der verlängerte Arm sind. Das heißt, die Wertschöpfungskette, die hier erzeugt wird, wird leider unserem Bundesland bruttoinlandsproduktmäßig nicht zugeschrieben. Abgerechnet wird dann in der jeweiligen Konzernzentrale. Auch diese Wahrheit gehört dazu, dass wir ein starker Teil Deutschlands sind und dass wir in der deutschen Solidarität auch in Anspruch nehmen, dass wir mit unterstützt und gefördert werden. Und in diesem Kontext will ich einfach mal darauf hinweisen, wenn man also die Behauptung aufstellt, dass Europa besser dastehen würde, wenn wir keine EU hätten, dann darf ich sagen, Thüringen würde sofort 1,1 Milliarden aus dem EU-Fonds für Regionalentwicklung verlieren. Thüringen würde sofort 466 Millionen aus dem Europäischen Sozialfonds verlieren und 100 Millionen Euro, die wir zusätzlich noch für den ländlichen Raum kriegen. 466 plus 100, fast 1,9 Milliarden Euro, die wir in dem Haushaltszeitraum von 2021 bis 2027 zur Verfügung haben, um für Thüringen Impulse zu setzen, und wir setzen sie. Selbst das Schulstarterprogramm wird mit angeregt darüber, wird mitfinanziert. Auch das Praktikumsprogramm, das wir jetzt ausgelobt haben, dass junge Leute in der 8. oder 9. oder 10. Klasse in einen Handwerkerbetrieb gehen und dort in den Sommerferien mal 3 Wochen Praktikum machen. Dafür stehen 120 Euro für jeden dieser Jugendlichen jede Woche zur Verfügung. Auch darauf will ich verweisen, weil das ist das europäische Geld einsetzen. Auch die Begleitung der vietnamesischen Azubis, die wir nach Thüringen geholt haben, immerhin 767, die zurzeit da sind, werden mit sozialen Mitteln aus dem Europafonds sozial begleitet, werden auch so unterstützt, dass sie ihren Weg in unserem Land finden, damit sie als Azubis am Ende gute Abschlüsse machen. Und dass wir in diesem Kontext 22.000 Projekte zur Regionalentwicklung angeregt und finanziert haben. Ich lasse Ihnen das nach der RMK zukommen, damit Sie sehen, vom Panoramadeck hier am Hauptbahnhof über das Laborgebäude an der Bauhaus-Universität bis zu Projekten im ländlichen Raum, der Dorfladen in Berka bei Sondershausen, die Hochwasserschutzmaßnahmen in Hirschberg an der Saale und so weiter und so weiter. 22.000 Projekte und Maßnahmen, die in Thüringen umgesetzt worden sind, aus Mitteln der europäischen Solidarität. Und unter diesem Kontext zu wissen, dass Thüringen 0,4% Bevölkerung von Europa hat, eine Fläche von 0,38%, aber immerhin ein Bruttoinlandsprodukt von 0,43, also deutlich über der Anzahl von im Durchschnitt Bevölkerung und Durchschnitt Fläche, macht deutlich, dass wir von den ganzen europäischen Zielregionen mittlerweile in der Kategorie 1 angekommen sind. Das heißt, wir haben die Transformationsmittel gut angelegt, um damit eine gute Startverbesserung für Thüringen zu haben. Und unter diesem Aspekt gemessen, wer vor 34 Jahren gestartet ist aus dem ehemaligen RGW, da muss man zur Kenntnis nehmen, dass Thüringen mit den Nachbarbundesländern, also den ostdeutschen Ländern, oben auf Platz 1 liegt. Das ist europäische Solidarität. Insoweit sind wir gerne ein starker Partner in Europa, aber wir stellen Europa nicht in Frage. Und wir sagen, manches Überbordende kann man reduzieren, dann muss aber das Parlament sich damit auseinandersetzen. Nicht, dass die Vernichter von Europa oder die Verächter von Europa die Stärke bekommen, dass sie auf die europäischen Gemeinschaftsinstitutionen lähmend wirken. Insoweit werbe ich dafür, meine Damen und Herren, dass die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen wissen, warum es sich lohnt, am Sonntag zur Wahl zu gehen, warum es notwendig ist, eine starke Wahlbeteiligung auch für Europa zu haben und deutlich zu machen, abzuwägen, wer der Ampel in Berlin einen Denkzettel geben will, der sollte nicht am Ende eine Situation herbeiführen, die zur Handlungsunfähigkeit im Europaparlament führt. Das interessiert in Berlin als Denkzettel nach meinem Dafürhalten niemand, schadet uns aber als Freistaat Thüringen. Deswegen als Ministerpräsident kann ich Ihnen keinen Rat geben, was Sie wählen sollen, aber ich kann Sie auffordern und bitten, denken Sie darüber nach, gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie teil, nehmen Sie von Ihrem Recht, machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch und wägen Sie genau ab, ob Sie für Thüringen ein Signal setzen wollen. Dann muss man diejenigen mit einem Votum ausstatten, die sich auch für Thüringen einsetzen und nicht fordern, dass die EU sterben soll, weil das wäre für uns höchst kontraproduktiv. Das sind die Themen, die wir heute im engeren und im weiteren Sinne bearbeitet haben.
Ja, recht vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ich sehe hier Herrn Haag. Bitte schön. Sie sind nicht zu hören, Herr Haag. Leider immer noch nicht. Das Mikro ist noch aus bei Herrn Haag. Na, vielleicht nehmen wir Frau Rothe zwischendurch und können das Problem beheben, wenn es nicht genereller Natur ist. Frau Rothe, wollen Sie anfangen? Bitte schön. Auch Frau Rothe ist leider nicht zu hören.
Wer steht hier auf der Leitung? Ich sehe verzweifelte Gesichter an der Technik.
Herr Haag schreibt in den Chat 2 Fragen an Herrn Ramelow. Herr Haag, ich lese das mal vor, fragt, was macht Sie so sicher, dass die Pflicht Elementarschadenversicherung diesmal kommt? Das Thema wird schon lange diskutiert.
Ja, eine berechtigte Frage. Ich teile die Skepsis, deswegen habe ich eben ja auch angekündigt, wenn es nicht dazu kommt, werden wir mit anderen Bundesländern zusammen einen gemeinsamen Gesetzesantrag in den Bundesrat einbringen und ihn über den Bundesrat, und ich gehe von einem einstimmigen Votum aus, über den Bundesrat zum Bundestag zuleiten, weil wir Länder sind nicht mehr willens, weiter uns auf diese Themen abspeisen zu lassen nach dem Motto, das könntet ihr ja in den Ländern einzeln machen, dann wird es nämlich ein Flickenteppich, ich habe vorhin darauf hingewiesen, deswegen macht mich im Moment gar nicht sicher, weil wir hatten die sichere Zusage des Bundeskanzlers, der hat extra gefragt, sind Sie sich im Klaren, dass das auch viel Ärger mit der Bevölkerung auslösen kann. Und wir haben gesagt, wenn wir alle zusammenstehen, alle 16 Bundesländer plus die Bundesregierung, dann müsste es doch gelingen, dass wir diese Elementarschadenversicherung wieder so einführen. Ich darf einfach mal darauf aufmerksam machen, es ist nichts anderes wie das Autofahren. Wer ein Auto in diesem Land bewegt und das Auto zulassen will, muss eine Pflichtversicherung vorher abgeschlossen haben. Darauf können sich alle anderen Autofahrer auch verlassen, dass es auch so ist. Und in früheren Zeiten gab es dies als Pflichtversicherung für Brand- und Elementarschaden. Und tatsächlich die alten Versicherung der staatlichen Versicherung der DDR beinhalten heute immer noch die Elementarschadenversicherung. Deswegen rate ich auch jedem Bürger, der noch eine alte Hausversicherung aus DDR-Zeiten hat, die jetzt zur Allianz gehört, ich rate jedem dazu, diese niemals zu kündigen, weil dort die Elementarschadenabsicherung drin ist. Und in die Richtung müsste es dann gehen, dass man einen Weg ebnet, wie es auch in anderen europäischen Ländern schon geschehen ist. Wobei das niemals davon ablenken darf, dass wir gleichzeitig Hochwasserschutz betreiben müssen und dass wir auch Konsequenzen ziehen müssen, dass Gebäude, die einmal in einer Flutwelle niedergerissen worden sind, im Ahrtal hat es das gegeben, dass nicht an der gleichen Stelle am Ende die Versicherung verlangt, dass an der gleichen Stelle das Gebäude wieder aufgebaut wird. Dazu muss es einen Wertausgleich geben, damit dann tatsächlich auch das Gebäude nicht erneut wieder in die Situation gebracht wird, irgendwann später wieder Opfer von einer Naturkatastrophe zu werden.
Vielen Dank. Das hat jetzt auch schon zum Teil ein bisschen die Frage von Frau Rothe beantwortet. Die ist nämlich, dass das ja vor allen Dingen Probleme in Risikogebieten seien und aufgrund der hohen Kosten die Bereitschaft, eine solche Versicherung abzuschließen, eher gering ist.
Das stimmt. Das haben wir auch in Winterhausen prüfen lassen. Inwieweit wir in Winterhausen es zu tun hatten, noch mit Altverträgen. Interessanterweise gab es einen größeren Teil von Hausbesitzern, die zum Glück sich von keinem Versicherungsvertreter haben einreden lassen, dass sie die Versicherung kündigen, weil die Versuche hat es auch immer wieder gegeben. Und die zweite Geschichte ist tatsächlich, dass es Versicherungen, wir haben ja Versicherungsfreiheit und damit sehr viele Versicherungsgesellschaften, und ein Teil von denen hat entweder zu Policepreisen aufgerufen, die unbezahlbar sind, oder einfach schlicht auch mitgeteilt, dass sie nicht bereit seien, das Risiko zu versichern. Das ändert sich in dem Moment, wo wir eine Elementarschadenversicherung als Pflichtversicherung haben. Dann müssen wir aber auch Ausgleichsmechanismen definieren, damit Schadensklassen auch ausgeglichen werden. Weil im Moment ist es so, dass das größte Problem in der Schadensklasse der Schadenskategorie 4 besteht. Das Problem ist allerdings, wir können die Augen gerne davor verschließen, aber die Starkregensituationen werden ganz andere Dinge uns noch sehen lassen, die wir uns gar nicht wünschen. Aber ich erinnere mich an das Hochwasser 2013. Da bin ich nach Mosbach bei Greiz rausgefahren und dieser Ort hatte in seiner ganzen Existenz noch nie Hochwasser gesehen, liegt oben auf dem Berg. Und trotzdem sind die Fachwerkhäuser im Ortskern im Hochwasser auf einmal abgesoffen. Also an Stellen, wo man gar kein Hochwasser sich vorstellen kann, haben wir jetzt mehrfach schon solche Hochwassersituationen gehabt. Und Mosbach bei Eisenach ist dieselbe Situation. Deswegen glaube ich, dass wir Molsdorf bei Greiz und Mosbach bei Eisenach, das sind die beiden Orte, die beide auf dem Berg liegen und beide entsprechende Hochwasserlagen hatten. Klettbach in Erfurt, da bin ich damals gewesen, da ist eine Flutwelle durch den Ort nach einem Starkregenereignis. Auch da ist immer die Geschichte zu sagen, ja, es ist aber gar nicht Kategorie 4. Deswegen ist die Frage, was ist eigentlich in Zukunft noch Risikoklasse? Eine, die man jetzt tatsächlich bei der Entstehung von so einem Gesetz mitbearbeiten muss. Aber man muss die anderen Risiken, von denen ich gerade gesprochen habe, mit einkalkulieren. Und das bedeutet, dass wir eine stärkere Verteilung auf alle Gebäude brauchen. Das ist ja die Besonderheit. Erst wenn alle Gebäude versichert sind, entsteht ein gemeinsamer Schutz für alles, was an Elementarschäden eintreten kann. Das schützt nicht vor dem Schaden, sondern es hilft dann, den Neuaufbau oder den Neustart zu ermöglichen.
Daran schließt sich jetzt ist Herr Haag leider ganz raus, weil er hatte hier noch eine Frage zu einem Detail. Wenn wir noch mal warten, bis er wieder rein kann. Also die Frage geht, wie soll eine solche Versicherung ausgestaltet sein? Was ist mit staatlichen Zuschüssen, etwa für Niedrigverdiener?
Das schauen wir uns alles an, wenn wir so weit sind, dass wir tatsächlich über eine gemeinsame Basis verfügen. Denn es gibt zwei verschiedene Versicherungstheorien, die man anwenden kann. Ich habe mich jetzt für gar keine hier festgelegt, sondern ich lege mich nur fest, dass wir am Ende einen gemeinsamen Schutz brauchen. Und natürlich müssen wir Menschen, die niedriges Einkommen haben, auch dabei so weit entlasten, dass sie damit klarkommen können. weil auch das Haus, das in Zukunft mitversichert wird, darf nicht dazu führen, dass man das Haus verliert, weil man die Versicherungspolice nicht mehr bezahlen kann.
Gut, vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Dann schaue ich noch mal kurz in die Runde, sehe, dass es jetzt keine weiteren Fragen gibt, bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und auch bei allen hier Anwesenden, wünsche einen erfolgreichen Tag, gute Woche und wir sehen uns in der kommenden wieder.